Also die Situation vor Ort muss man sich so vorstellen, das ist eine lange, lange einsame Wüstenstraße zwischen dem Ort Ben Garden, kleines Städtchen von vielleicht 20.000 Einwohnern, und der dem Grenzposten Ras Jadir, sozusagen zu Libyen hin, 30 Kilometer nichts, und dann liegen irgendwann an der Mitte liegen drei Flüchtlingscamps. Und diese Straße ist für die Leute in der Gegend lebenswichtig, weil es gibt weder Landwirtschaft noch Tourismus noch Industrie. Die Leute leben seit Jahrzehnten scheinbar vom Handel, vom Schmuggel mit aus Libyen importierten Waren. Libyen sozusagen subventioniert ganz viele, vor allem elektronische Güter, und sozusagen die werden dann auf dem tunesischen Markt wieder verkauft. Im Herbst 2010 gab es von libyscher Seite aus, wurde die Grenze geschlossen und eine Steuer eingeführt. Daraufhin gab es unglaubliche Ausschreitungen in der Region, Demonstrationen, wirklich sozusagen, es wurden massenhafte, sehr energische Demonstrationen durchgeführt, die nach zwei Wochen dazu geführt haben, dass sozusagen von tunesischer Regierung zu libyscher Regierungsseite verhandelt wurde und diese Steuer wieder zurückgenommen wurde und die Grenze wieder geöffnet wurde. Das war als Hintergrund. Die Situation auf der anderen Seite ist die der Flüchtlinge, die da noch sind im Camp. Das sind momentan noch nach den Vorkommnissen vielleicht so 2.500. Vor 10 Tagen waren es noch 3.000 bis 4.000. Es sind überwiegend Menschen aus subsaharischen Ländern, also Somalia, Eritrea, Sudan, Tschad, die sehr klar haben, sie können und wollen nicht in ihre Länder zurück, wo sie herkommen.
Diese Menschen haben jetzt vorher in Libyen meistens gearbeitet.
Genau, die meisten von denen die hatten sich eine kleine Existenz aufgebaut. Viele waren schon einige Jahre, manche Jahrzehnte in Libyen, waren aus ihren Regionen sozusagen geflohen oder ausgewandert und berichten sehr ambivalent von der Zeit in Libyen. Was auf der einen Seite wird gesagt, Libyen ist das einzige Land sozusagen dieser Erde, wo Schwarzafrikaner hinkommen können und Arbeitsmigrantin sein können auf legale Weise. Und es gibt was zu verdienen, auch wenn sie oft nicht gut bezahlt werden, auch wenn es ganz viel Rassismus gibt, auch wenn die Lebensbedingungen oft nicht rosig waren, gab es die Möglichkeit für die zu Hause geblieben waren, eine Kleinigkeit nach Hause zu schicken und selbst sozusagen zu überleben. Das ist sozusagen die Situation. Und die hat sich verändert eben durch den Bürgerkrieg, durch den Aufstand in Libyen und vor allem verschlechtert natürlich nochmal sehr stark durch die Bombardements der NATO ab Ende Februar.
Jetzt gab es Situationen, die ganz unerfreulich sind. Es hat gebrannt und daraufhin wurde dann, wie ich es gehört habe, von den Menschen aus dem Flüchtlingslager die Straße, die von dir ja so als Lebensader da der Anwohnerinnen beschrieben wurde, blockiert. Erzähl doch mal was zu dieser Situation.
Genau. Wir waren im Camp, haben Interviews gemacht, einfach nur über die Situation. Das war schlimm genug, sozusagen diese ganzen Geschichten zu hören, was die Leute alles schon erlebt haben, und immer wieder diese dringende Bitte, diesen dringenden Appell, holt uns hier raus, tut irgendwas, dass wir hier nicht verrecken, weil wir sitzen hier in der Wüste und um uns kümmert sich niemand. Dann sind wir weggefahren, in der Nacht wurden wir angerufen von es brennt, haben uns sozusagen im Prinzip die Kehrtwende gemacht, waren am nächsten Abend wieder unten und haben die Lage hat sich uns so dargestellt, dass es ungefähr 20 bis 25 Zelte, die ganz am Rand des Camp, dieser Zeltstadt, die für 20.000 Leute ausgestattet war, abgebrannt waren. Dabei sind 4 eritreische Leute umgekommen. Und das war sozusagen der Anlass, dass sich das subjektive Gefühl von Sicherheit oder eben Unsicherheit nochmal immens verstärkt hat. Und eine kleine Gruppe von nigerianischen Leuten, die sind nur so 50, 60 dort im Camp, die sich sowieso nochmal doppelt ausgegrenzt fühlen, weil sie das Gefühl haben, sie sind die einzigen Christen sozusagen und sie sind die einzigen, die aus Nigeria kommen. Und die haben angefangen, eine Demo zu machen. Mit der Demo haben sich vor dem Gebäude des UNHCR, da haben sich relativ viele mit solidarisiert und es war ganz schnell sowas von we have to leave now, wir müssen hier raus, die Europäische Union muss uns hier rausholen. Und im Laufe der Demonstration wurden dann Steine auf die Straße gerollt und Baumstämme, die da rumlagen und sowas, und dann so eine Straßenblockade gemacht. Das hatte sich dann irgendwann wieder beruhigt, das Militär hat relativ zurückgehalten, und als wir so gegen abends wieder abgefahren sind, hatten wir den Eindruck, also es wurde uns angekündigt, morgen wollen wir richtig große Demonstrationen machen, aber für den Abend war es erstmal so ruhig. Und es war dann wohl in der Tat so, dass am nächsten Morgen es unterschiedliche Fraktionen unter den Flüchtlingen auch gab. Die einen, die gesagt haben, wir müssen diese Straße blockieren, wir müssen sozusagen groß aufmerksam machen auf unsere Situation, und was uns bleibt, ist nur diese Straße, weil alles andere interessiert hier niemanden. Hier kommt sonst niemand vorbei. Und was dann passiert ist, ist wohl, dass gegen 10, 11 Uhr morgens ein Mob, ich sage es jetzt einfach mal so drastisch, von Leuten, von AnwohnerInnen aus 20 Kilometer entfernten Ben Garden angereist ist, mit Autos, bewaffnet mit Prügeln, Knüppeln, teilweise wohl auch mit Waffen wurde gesagt, das können wir aber nicht bestätigen, und angefangen haben, sozusagen das Camp zu attackieren. Flüchtlinge haben sich sozusagen verteidigt. Und in dem Moment hat sich das Militär wohl dazwischen gestellt, aber in Richtung gegen die Campbewohnerinnen. Also angefangen relativ bald, sowohl in die Luft als auch auf Beine und Unterleib zu schießen. Die Flüchtlinge haben sich dann sozusagen aus dem Camp rausbewegt, so wie es berichtet wurde, sozusagen Richtung libysche Grenze mit einem Pulk von so 1.000-2.000 Leuten. Andere sind versprengt in der ganzen wüstenartigen Steppe dort rumgeirrt und sind dann erst gegen Abend wieder zurück ins Camp, weil dort gab es dann auch wieder durchs Militär ausgeteilte Notration zu essen, nachdem viele über 30 Stunden gar nicht zu essen hatten, da die NGOs sich am Vortag schon aus Sicherheitsgründen aus der Gegend zurückgezogen hatten.
Du hast schon den Wunsch der Flüchtlinge angesprochen, den Hilferuf EU holt uns hier raus. Du hast mit den Menschen im Flüchtlingslager direkt gesprochen. Wie schätzen Sie oder was ist deiner Meinung nach die Rolle der EU bei diesen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die da vorfallen?
Und zu dem ersten Teil der Frage, die Leute sagen sehr klar sozusagen, sie müssen hier raus. Ganz viele machen sich auf den Weg zurück nach Libyen, also schon mehrere hundert und tausend sind zurück und sagen, wir sterben lieber auf dem Meer bei der Chance, nach Lampedusa zu kommen, als dass wir hier in dem Camp bleiben, weil hier hilft uns niemand. Und was ihre Wünsche sind, ist so sehr klar, das geht uns Allernotwendigste. Also es geht um Sicherheit, es geht um eine Zukunft für die Kinder, es geht um mal ein klein bisschen durchatmen können und den Leuten, die zu Hause geblieben sind, einfach ein bisschen Geld zurückzuschicken. Und die Rolle der EU, ich würde sagen, was wir hier erleben, ist die Umsetzung der schon, ich glaube, seit 2004 damals von Otto Schily geplanten Asylbewerberlager in Nordafrika. Also die Vorverlagerung der Grenzen und damit die Unsichtbarmachung des Elends der Flüchtlinge und Migrantinnen. Die Europäische Union setzt ja nach wie vor einfach auf Grenzsicherung durch Frontex und durch NATO-Schiffe, auf Satellitenüberwachung und nicht auf in irgendeiner Weise Aufnahme und Unterstützung. Das Ganze, finde ich, ist zu sehen im Rahmen der Unterstützung von vor allem französischer und italienischer, aber natürlich auch anderen europäischen Regierungen, der Diktatoren und Despoten wie Ben Ali und Gaddafi in den letzten 10, 15 Jahren. Und zwar immer mit dem Hauptfokus darauf, dass das die Wachhunde sind vor dem Tor sozusagen der Festung Europa.
Und diese Wachhunde, die bewachen, dass die EU-Grenze eben nicht, sagen wir es mal ganz drastisch, belastet wird durch die anströmenden Flüchtlinge, die diese Wachhunde sind, jetzt zumindest nicht mehr so zuverlässig.
Genau, also momentan ja das Gegenteil von zuverlässig. Von Libyen gibt es sozusagen hartnäckige Berichte, dass sozusagen Gaddafi Menschen zumindest sozusagen ermuntert, in die Boote zu steigen, in kleine, überladene Boote, mit der Idee sozusagen der Bestrafung der Europäischen Union. Und von tunesischer Seite aus kann man sagen, es gibt jetzt keine großen Anstrengungen, Leute, die aufbrechen wollen, zurückzuhalten. Warum auch? Also da ist, wenn man mit Politikern in Nordafrika, aber auch in Mali, ich habe mit dem Botschafter von Mali geredet, die ganz klar sagen, die Bewegungsfreiheit ist ein Recht, was nicht nur für Menschen in Europa zu gelten hat, sondern auch für Menschen aus Afrika. Da sind also selbst staatstragende PolitikerInnen sehr, sehr einig, dass das ein grundsätzliches Menschenrecht ist.
Bewegungsfreiheit nicht nur für Waren, sondern auch für Menschen. Kommen wir mal zu den hiesigen Politikerinnen. Was können Politiker, Politikerinnen hier in Deutschland vielleicht gegen die prekäre Lage in Nordafrika machen?
Wir erwarten als Soforthilfe die Aufnahme aller Flüchtlinge und Migrantinnen aus den Lagern an der Grenze, was sich zurzeit um 2.000 bis 3.000 oder 4.000 Menschen handeln dürfte. Da geht es einfach um eine ganz simple humanitäre Soforthilfe. Und darüber hinaus geht es darum, den demokratischen Aufbrüchen in Nordafrika oder die demokratischen Aufbrüche in Nordafrika ernsthaft zu unterstützen und sie als eine Chance zu begreifen zu einer veränderten Nachbarschaftspolitik. Also es braucht da, das ist schon etwas überladene Wort, es braucht Brücken statt Mauern und es braucht Fähren statt Kriegsschiffe im Mittelmeer. Aber es geht natürlich auch darum, da die Aufnahme von Flüchtlingen in Europa jeweils oder zumindest in Deutschland jeweils Länder- bzw. Gemeindesache ist, gibt es schon seit 2008 eine kritisierte Kampagne, die heißt Save Me. Ich allein der Titel sozusagen ist was sehr Paternalistisches von der Idee her. Wir retten die armen Schwarzafrikaner. So. Also das ist nicht das, was wir wollen, aber die Idee finden wir gut. Dass Druck gemacht wird, lokal vor Ort, dass es Beschlüsse von Gemeinden gibt, zum Beispiel Berlin, Bremen, Bonn haben auf Stadt- und Länderebene schon Beschlüsse gefasst, wir würden Flüchtlinge aufnehmen. Das um Druck zu machen, auf Bundesebene zu sagen, dass es nicht die Argumentationskette gibt, ja, wir würden ja, aber in Deutschland will das niemand. In Bremen gibt es zum Beispiel am Wochenende, am Samstag eine erste Solidaritätskundgebung genau mit diesem Ziel auch nochmal.